Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Zweite Folge Maybe Baby. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Vor 2 Wochen gab es die erste richtige Folge hier und ich wollte zuerst einmal sagen, dass ich mich riesig gefreut habe, weil ich einiges an Feedback bekommen habe, ganz liebe Nachrichten und immer wieder die Rückmeldung bekommen habe, dass Leute sich wiederfinden in dem, was ich erzählt habe. Und auch wenn die Wege ganz unterschiedlich sind und Erfahrungen ganz anders sein können, dass man manche von diesen Gefühlen auch wiedererkennen kann, die ich da letztes Mal beschrieben habe. Heute will ich so richtig mit euch einsteigen. Und ich dachte, so ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch und Unfruchtbarkeit. So ein Podcast kann eigentlich nicht starten, ohne dass wir mal darüber gesprochen haben, was überhaupt Unfruchtbarkeit und unerfüllter Kinderwunsch für Begriffe sind. Warum stelle ich also diese Frage? Beim letzten Mal hatte ich euch ja erzählt, dass mir diese ganze Idee mit dem Podcast kam, weil ich immer einen englischsprachigen Podcast gehört habe. Und über den bin ich in diese ganze Community reingerutscht. Und im Englischen, da gibt es einen Begriff, den man benutzt in dem Bereich. Und der heißt Infertility, also Unfruchtbarkeit. Ich muss sagen, es war mir erstmal so befremdlich zu hören, dass die Leute sagen, I'm infertile, ich bin unfruchtbar. Und dass sie sagen, wir sind die Unfruchtbarkeits-Community. Weil aus dem Deutschen kannte ich das nicht, dass man diesen Begriff benutzt. Und ich habe irgendwie so angefangen, mich an diesen Begriff dann zu gewöhnen, dass ich auf einmal im Englischen den Begriff eigentlich so ganz gut benutzen konnte. Es ging mir irgendwie sehr leicht über die Lippen, aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt Deutsch spreche oder Deutsch schreibe, dann kann ich nicht so einfach sagen, ich bin unfruchtbar. Und ich habe mich gefragt, woran liegt es überhaupt, dass mir das so schwer fällt? Und eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, wenn ich das Wort benutze, jetzt auch so gegenüber anderen Betroffenen, dann löst das schnell sehr negative Reaktionen aus. Ich habe rumgefragt, ich habe euch nach eurer Meinung gefragt, was bedeutet eigentlich Unfruchtbarkeit und unerfüllter Kinderwunsch für euch? Wie würdet ihr die Begriffe beschreiben? Und ich habe ein paar ganz tolle Rückmeldungen bekommen und die will ich hier heute mit einbauen. Fangen wir mit der Unfruchtbarkeit an. Auf die Frage, was Unfruchtbarkeit bedeutet, bekam ich folgende Antwort. Interessante Frage. Ich habe mir die Frage von meinem Frauenarzt beantworten lassen. Er meinte, wenn sich nach 12 Monaten aktivem Versuch keine Schwangerschaft einstellt. Er sagt auch, er redet ungern von Sterilität, es sei denn, Organe wurden entfernt. Ansonsten sei immer alles möglich. Ja, das ist eine super Antwort, weil sie eigentlich die perfekte Definition für Unfruchtbarkeit gibt und auch schon eins der großen Probleme anspricht, die viele mit dieser Definition haben. In einer anderen Rückmeldung, die ich bekommen habe, wird die Unfruchtbarkeit so beschrieben.
Ich fange vielleicht mal mit der Unfruchtbarkeit an. Das ist für mich eher ein medizinischer Begriff, der einfach aus einer Diagnose gefällt wird, wo einfach klar ist, diese Person kann keine Kinder zeugen oder keine Schwangerschaft erzeugen, kein Kind bekommen, kein Kind gebären. Das können ja ganz unterschiedliche medizinische Diagnosen sein, sei es jetzt beim Mann ein schlechtes Spermiogramm oder überhaupt keine Spermien oder nur eingeschränkte Spermien, deformiert oder sonstiges. Und bei der Frau ja entweder kein Eisprung oder, keine Ahnung, Eierstöcke sind irgendwie beeinträchtigt, Gebärmutter, irgendeine Erkrankung oder sonstiges.
Die WHO, die World Health Organization, Weltgesundheitsorganisation, definiert Unfruchtbarkeit als eine Erkrankung des Fortpflanzungssystems, die durch das Ausbleiben einer klinischen Schwangerschaft nach 12 Monaten oder mehr regelmäßigen ungeschützten Geschlechtsverkehr definiert ist. Und das ist auch so die gängige Definition. Unfruchtbarkeit bedeutet, dass man, obwohl man es mindestens 12 Monate aktiv versucht hat, keine Schwangerschaft eintritt. Und wie wir bereits gehört haben in dem kurzen Einschub, können die Gründe hierfür sehr vielfältig sein. Die können auf Seite des Mannes, auf Seite der Frau liegen, auf beiden Seiten oder manchmal ist es auch gar nicht bekannt, was die Ursache ist. Wir halten also mal fest, Unfruchtbarkeit beschreibt erstmal einfach nur den Zustand, dass es innerhalb von 12 Monaten noch nicht geklappt hat. Allerdings gibt es oft sehr starke Kritik an diesem Begriff.
Ich würde mich trotzdem, ich irgendwie keine Kinder bekomme, nicht als unfruchtbar bezeichnen, obwohl ich weiß, dass ich das eigentlich bin. Ne? Aber ich finde den Begriff irgendwie zu hart. Also da gibt es einfach zu viele Abstufungen.
Und so wie dieser Betroffenen geht es ganz vielen. Der Begriff Unfruchtbarkeit klingt irgendwie endgültig. Er klingt so, als würde das bedeuten, wenn man einmal dieses Label bekommt, ich bin unfruchtbar, dass man nie Kinder bekommen wird. Und das ist ja genau das, wovor wir Angst haben. Und deswegen versuchen wir oft, diesen Begriff zu vermeiden. Und eine Sache, die ich mir immer wieder versuche klarzumachen, weil ich selber am Anfang so große Probleme mit diesem Begriff hatte, ist, dass der Begriff Unfruchtbarkeit nicht bedeutet, dass ich keine Mutter werden werde. Der Begriff Unfruchtbarkeit beschreibt einfach das, was im Moment und in der Vergangenheit bei mir los war, aber er macht überhaupt keine Aussage über meine Zukunft. Der Begriff Unfruchtbarkeit kann hart klingen, er kann manchmal auch nicht ganz korrekt sein und darauf werde ich gleich noch mal ein bisschen eingehen. Aber ich denke mal, das ist der Grund, dass irgendwie dieser Begriff des unerfüllten Kinderwunsches aufkam. Ich habe versucht herauszufinden, was bedeutet unerfüllter Kinderwunsch und ich kann euch sagen, man kann es nicht rausfinden, es gibt keine Definition für unerfüllten Kinderwunsch. Ich habe geschaut, was ist eigentlich Kinderwunsch? Und Kinderwunsch, als Kinderwunsch bezeichnet man den Wunsch oder das Bedürfnis von Menschen, Kinder zu haben. Das sagt Wikipedia. Und Wikipedia sagt gleich im nächsten Satz, der Begriff wird heute häufig fälschlicherweise synonym zur Bezeichnung eines unerfüllten Kinderwunsches benutzt. Also wir sehen, hier gehen die Begriffe auf einmal schon total durcheinander. Für den unerfüllten Kinderwunsch gibt es also nicht die eine Definition, sondern es gibt vielmehr ganz viele Assoziationen, die man mit diesem Begriff haben kann. Und es kommen viele Gefühle und Gedanken und Erinnerungen und Ängste auf, wenn Leute diesen Begriff hören. Und ich habe so tolle Zusendungen bekommen, dass ich die jetzt einfach für sich sprechen lassen will.
Der unerfüllte Kinderwunsch umfasst zwei Wörter, nämlich den Wunsch und die Erfüllung, die eben nicht da ist. Und du hast in dem Wort Kinderwunsch schon den Begriff der Wunsch nach einem Kind und in diesem unerfüllt eben auch, dass es einfach nicht funktioniert oder dass das eben nicht erfüllt wird. In erster Linie steht für mich oder ja, steckt für mich in diesem unerfüllten Kinderwunsch unheimliches Leid. Also das kann man sich, glaube ich, als Nicht-Betroffene nicht so richtig vorstellen. Am Anfang steht ja irgendwie immer dieser Kinderwunsch und man denkt erstmal gar nicht drüber nach, ob der sich erfüllt oder nicht erfüllt, weil man eigentlich davon überzeugt ist, dass der sich natürlich erfüllt. Also Man ist auch zu wenig damit konfrontiert in der Gesellschaft, also im aktuellen Leben um mich rum. Tagtäglich begegnet mir das nicht. Also das ist mir natürlich dann erst begegnet, als ich selber betroffen war. Und dann natürlich umso mehr. Und dann habe ich auch erst gemerkt, dass dieser Kinderwunsch eben eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht in mir hervorruft. Eine Sehnsucht nach etwas, was halt fehlt. Also du hast irgendwie einen Mangel.
Unerfüllter Kinderwunsch heißt, dass einem das Leben weggerissen wird, das man leben wollte und dass man es trotzdem weiterleben muss. Man gehört auch sozial nicht dazu, bleibt außen vor und kann den normalen Entwicklungsschritt nicht gehen. Man bleibt als Mensch unvollständig und das Leben unerfüllt.
Und das ist auch so mehr so ein Wunsch nach Mutterwerden. Also ich bezeichne das auch oft als unerfüllten Mutterwunsch. Also ja, weil man muss da irgendwie, finde ich, schon so ein bisschen differenzieren. Ist es jetzt das Kind wirklich, das fehlt, oder will ich wirklich auch Mutter sein? Also das sind so verschiedene Nuancen, die da so reinspielen, und das ist gar nicht so einfach, finde ich, das so für einen selber so klar zu definieren.
Eine andere Betroffene schreibt mir den Vergleich, den ich selber einmal aufgestellt habe. Wie würde ich meinem Barista klar machen, was das bedeutet? Ich würde ihm erzählen, dass ich noch nie Schokolade probiert, aber gehört habe, wie süß sie ist. Fast alle meine Freundinnen haben sie gekostet und schwärmen davon. Es gäbe kein Gefühl auf der Welt, das so groß ist wie das beim Schokoladeessen. Ich habe das Gefühl, dass jeder sie ganz einfach bekommen kann. Nur für mich ist sie unerreichbar. Jeder spricht davon, wie zart sie auf der Zunge zergeht. Nur ich darf nicht davon probieren. Alle tragen sie in ihrem Einkaufskorb an mir vorbei. Nur mir kommt es so vor, als sei sie unerreichbar. Stell dir vor, jeder kauft Schokolade, isst Schokolade und erzählt davon. Aber dir bleibt sie verwehrt. Ich denke, dass diese Beiträge gut für sich sprechen. Unfruchtbarkeit, unerfüllter Kinderwunsch, das sind beides Begriffe, die mit ganz viel Leid in Zusammenhang stehen. Sie beschreiben irgendwie was Ähnliches, aber irgendwie ist es auch nicht ganz das Gleiche. Und das ist das Schwierige an diesen Begriffen, finde ich. Man kann nämlich einen unerfüllten Kinderwunsch haben, ohne überhaupt unfruchtbar zu sein. Und dafür gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel einzelstehende, alleinstehende Leute, die sich ein Kind wünschen. Es gibt homosexuelle Paare, die sich Kinder wünschen. Ein Thema, was, denke ich, oft noch viel zu kurz kommt. Es ist manchmal auch gar nicht so klar, was eigentlich der Grund dafür ist, dass man keine Kinder bekommen kann. Und es kann auch gut der Fall sein, dass zum Beispiel einer der Partner unfruchtbar ist, aber man trotzdem als Paar zusammen kein Kind bekommen kann. Und dann finde ich es schon schwer zu sagen, ich bin unfruchtbar, wenn ich eigentlich weiß, dass das Problem in dem Fall nicht auf meiner Seite liegt. Bei uns ist es jetzt so, wir wissen gar nicht, was das Problem ist, und deswegen fällt es mir auch schwer zu sagen, ich bin unfruchtbar, weil ich weiß nicht, ob ich unfruchtbar bin. Und was ich gerne sage, ist, dass wir unfruchtbar sind, denn wir als Paar können scheinbar auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen. Wir merken also, Unfruchtbarkeit ist ein Begriff, der nicht immer zu passen scheint. Aber genau das Gleiche gilt für mich für den unerfüllten Kinderwunsch. Denn unerfüllter Kinderwunsch, der Begriff suggeriert irgendwie, dass in dem Moment, wo der Kinderwunsch erfüllt ist, dass dann auch alle Probleme weg sind. Weil das Problem ist ja, dass der Kinderwunsch unerfüllt ist. Und es gibt viele, viele Leute, die erleben müssen, dass das Problem nicht vorbei ist, wenn man nun mit einem Kind schwanger ist oder ein Kind bekommen hat. Und ehrlich gesagt, das ist eine Sache, die mir jetzt schon ganz große Sorgen bereitet, dass ich immer daran denke, was ist denn, wenn es einmal geklappt hat? Das Problem ist ja nicht vorbei. Und irgendwie habe ich dann das Recht noch zu jammern, weil mein Kinderwunsch ja dann erfüllt ist. Aber ich bin ja nach wie vor irgendwie, oder wir sind nach wie vor unfruchtbar. Also ich finde, dass der Begriff unerfüllter Kinderwunsch da manchmal auch täuschen kann. Wie auch immer wir jetzt die Situation bezeichnen, in der wir gerade stecken, ob wir sagen, wir sind unfruchtbar, wir haben einen unerfüllten Kinderwunsch, mir ist es einfach nur wichtig, am Anfang zu sagen, dass ich gerne alle einschließen möchte mit dem, was ich sage. Und wenn ich mal einen Begriff benutze, mit dem ihr euch nicht ganz identifizieren könnt, dann seht mir das bitte nach. Es ist einfach schwer, einen Begriff zu finden, der auf alle hier gut zutreffen kann. Und damit würde ich sagen, sind wir startklar. Im zweiten Teil des Podcasts heute geht es nicht nur darum, wie unsere Kinderwunschgeschichte weiterging, sondern es gibt auch einiges zu lernen heute. Wir reden über Insemination, über IVF, über ICSI, über Endometriose, über Faktor 5 Leiden und über kurzes und langes Stimulationsprotokoll. Mit all den Begriffen wurden wir innerhalb von 2 Jahren konfrontiert. Und es klingt nicht nur nach extrem viel, sondern es war auch extrem viel. Und mir ist jetzt beim Anhören der Geschichte aufgefallen, dass ich manchmal gar nicht so genau auf die einzelnen Sachen eingehe und wie es mir in den jeweiligen Situationen so wirklich ging und wie sich das angefühlt hat. Und das ist tatsächlich jetzt einfach der Tatsache geschuldet, dass ich versucht habe, sehr, sehr viel in diese eine Übersichtsfolge zu packen. Beim letzten Mal habe ich euch sehr ausführlich darüber erzählt, wie unsere Kinderwunschzeit losging. Ich habe euch von den ersten 3 Jahren unserer Kinderwunschbehandlung berichtet und bin dann an dem Punkt stehen geblieben, als wir unseren ersten Termin im Kinderwunschzentrum hatten. Wir sind jetzt an dem Punkt in unserer Kinderwunschgeschichte, an dem wir 3 Jahre hinter uns haben und 6 Zyklen mit einer Clomiphene-Stimulation gemacht haben und es überhaupt keine wirkliche Idee gibt, warum es bei uns nicht klappen soll. Ja, so machten wir unseren ersten Termin im Kinderwunschzentrum aus. Im Januar 2018 war das. Wir freuten uns damals tatsächlich sehr. Also ich war sehr optimistisch und aufgeregt, dachte, das ist gut, dass jetzt endlich mal ein bisschen genauer geschaut wird, dass ich auch einfach mal genauer untersucht werde. Und wusste ja, dass es alles Mögliche noch an Optionen gibt und war mir sicher, dass irgendeine dieser Möglichkeiten für uns dann auch die richtige sein wird. Wie das so ist, ging es erstmal mit recht ausführlicher Diagnostik los. Es wurde nochmal ein Spermiogramm gemacht, das nochmal überprüft. Das war nach wie vor unauffällig. Und dann gab es eine Gebärmutterspiegelung und eine Bauchspiegelung bei mir, wo auch geschaut wurde, ob die Eileiter überhaupt durchlässig sind. Was schon im Raum stand, ab dem ersten Termin tatsächlich, war die Verdachtsdiagnose Endometriose. Das war eine Sache, von der ich noch nie davor gehört hatte. Es war mir komplett neu, aber sie stellte gleich irgendwie Fragen, ob ich öfter mal starke Schmerzen, Bauchschmerzen habe, auch unabhängig von Regelschmerzen. Und das klang alles so sehr stark nach Endometriose-Symptomen bei mir, sodass das im Rahmen stand. Und tatsächlich stellte sich das dann auch heraus bei der Bauchspiegelung, dass ich da Endometriose im Herde im Bauchraum habe. Allerdings waren die Eileiter durchlässig, alles sah soweit gut aus. Also es gab jetzt keinen richtigen Grund, dass es nicht zu einer Schwangerschaft kommt. Ja, vielleicht sollte ich an dem Punkt noch mal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, sagen, was Endometriose ist. Endometriose ist eine eigentlich sogar sehr häufige Erkrankung, eine chronische Erkrankung, bei der Schleimhaut, die der Gebärmutterschleimhaut sehr ähnlich ist, sich außerhalb der Gebärmutter ansiedelt. Man geht, denke ich, davon aus, dass ungefähr 10% der Frauen Endometriose haben. Das ist oftmals komplett symptomfrei. Viele Frauen wissen nicht, dass sie Endometriose haben. Und dann gibt es ein ganzes Spektrum an unterschiedlichen Verläufen, unterschiedlichen Schweregraden. Es gibt Frauen, die einfach sehr starke Schmerzen haben, sehr starke Bauchkrämpfe. Es gibt aber auch Frauen, bei denen die Endometriose wirklich zu sehr schlimmen Beeinträchtigungen führen kann, da sich die Endometriose und diese Schleimhaut auch an Organen ansiedeln kann. Und ich denke, wir machen dazu vielleicht nochmal irgendwann eine Extra-Folge, wo wir da genauer drauf eingehen. Aber es gibt wirklich sehr schlimme Verläufe, bei denen auch dann Eierstöcke entfernt werden müssen und bei denen wirklich dann es auch zu organischen Gründen der Unfruchtbarkeit kommen kann. Es gibt Frauen, bei denen einfach die Eileiter nicht durchlässig sind, bei denen das ein bisschen verklebt. Ja, und dann gibt es Frauen wie bei mir, wo jetzt erstmal eigentlich das nicht schlimm ausschaut. Ich habe aber trotzdem sehr starke Schmerzen und ich bin trotzdem unfruchtbar. Es ist nicht ganz klar, was es eigentlich ist. Nachdem diese Diagnose im Raum stand, sagten uns die Ärzte dann, dass es bei der Endometriose eigentlich immer die Leitlinie ist, künstlich zu befruchten. Also wenn eine Unfruchtbarkeit besteht und eine Endometriose-Diagnose, dann ist das einfach so die ärztliche Behandlungsleitlinie. Und damit waren wir bei der Insemination angekommen. Die Insemination ist, würde ich sagen, so die erste Stufe der künstlichen Befruchtung, wo es einfach darum geht, dass innerhalb der Gebärmutter der Frau die Eizellen mit den Spermien des Mannes befruchtet werden. Das wird über eine Kanüle, wird das aufbereitete Sperma da eingespritzt. Also es kommt zu einer gezielten Befruchtung. Wir starteten dann recht schnell mit den Inseminationen. Wir waren da sehr aufgeregt und wollten gleich loslegen. Und es schien uns auch eigentlich noch wie so ein recht harmloser Schritt. Also es war schon ein komisches Gefühl, dass das jetzt auf einmal diese Befruchtung irgendwie komplett aus der Hand gegeben wird, dass es jetzt wirklich überhaupt nichts mehr Romantisches dabei ist, dass jetzt wirklich einfach nur ein technischer Prozess ist. Aber es war, würde ich sagen, verhältnismäßig nicht invasiv für mich. Und noch dazu kam, dass ich in der Kinderwunschklinik herausstellte, dass ich eigentlich einen ganz normalen Zyklus mit ganz normalem Eisprung habe. Für alle, die letzte Woche zugehört haben, am Anfang, so in den ersten Jahren, stand es eigentlich immer im Raum, dass bei mir keine Follikel heranreifen und ich keinen Eisprung habe. Und das schien auf jeden Fall jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Das sah alles ganz normal bei mir aus. Und so musste ich jetzt auch keine hormonelle Stimulation haben bei der Insemination. Das heißt, dass ich einfach kontrolliert wurde in meinem Zyklus, dann gab es eine Auslösespritze und dann gab es die Insemination. Was allerdings aufregend war an dieser ersten Insemination, war, dass ich mir jetzt zum ersten Mal selber eine Spritze geben musste. Davor hatte das immer die Praxis der Frauenärztin getan. Und diese erste Spritze, die stellte uns tatsächlich vor eine große Herausforderung. Das wird manchen hier vielleicht ähnlich gegangen sein. Wir wussten überhaupt nicht, was wir tun sollen mit dieser Spritze. Und schauten uns, glaube ich, noch YouTube-Videos an, wie das funktioniert. Und dann musste zu der bestimmten Uhrzeit diese Spritze gesetzt werden. Und wir machten das gemeinsam und waren total panisch. Und es funktionierte natürlich überhaupt nicht. Es war so ein Spritzenpennen auch noch. Und dann kam nicht der ganze Wirkstoff raus. Und wir haben irgendwie da sehr große Panik geschoben, dass wir jetzt alles falsch gemacht haben und alles umsonst war. Und riefen dann irgendwie panisch in der Apotheke an, was wir tun sollen. Ja, letztendlich haben wir es doch noch hinbekommen. Wir mussten die Spritze dann nochmal ein zweites Mal ansetzen und mit ein bisschen mehr Mut drauf drücken. Und es hat dann auch alles geklappt. Ansonsten war die erste Insemination soweit unspektakulär, würde ich sagen. Wir waren uns auch sehr klar darüber, dass eigentlich jetzt die Wahrscheinlichkeit, bei einer Insemination schwanger zu werden, auch nicht sonderlich hoch ist. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie sich dann das Ergebnis am Ende angefühlt hat. Ich war sicher enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, aber ich war damals auch sehr realistisch. Das war die erste Insemination und es folgten dann zwei weitere Inseminationen noch, die genau den gleichen Verlauf jeweils hatten. und nie eine Schwangerschaft eintrat, also nie ein positives Testergebnis kam am Ende. Ich kann mich tatsächlich zurückblickend kaum noch an diese Insemination erinnern. Ich weiß, dass von Versuch zu Versuch das schon anstrengender wurde für mich und dass mir das Duphaston, also das Progesteron, was ich in der zweiten Zyklushälfte nehmen musste, dass mir das ziemlich zugesetzt hat, also dass ich da sehr müde immer war und schlecht gelaunt, also so schlechte Launeanfälle hatte und mich so sehr traurig gefühlt habe die ganze Zeit. Und wir haben immer so ein bisschen gehofft, dass es noch bei einer dieser Insemination klappen würde. Und ja, als dann die dritte Insemination auch negativ war, war für uns klar, dass es so nicht weitergehen würde. Und wir haben uns dann auch entschieden, dass wir nicht noch weiter mit Insemination versuchen, weiterzukommen, sondern dass wir dann zur IVF wechseln. Hier nur ein ganz kurzer Einschub für alle, die noch nicht so sehr in der Materie stecken. Also unter einer IVF versteht man eine In-vitro-Fertilisation. Und das bedeutet, dass dem Körper der Frau Eizellen entnommen werden. Normalerweise stimuliert man erst, dass Eizellen heranreifen und die werden dann während einer sogenannten Punktion unter meistens einer kurzen Vollnarkose der Frau entnommen und dann wird außerhalb des Körpers der Frau, außerhalb der Gebärmutter in einer Petrischale die Befruchtung dieser Eizellen herbeigeführt. Allerdings funktioniert das so, dass man einfach nur die Eizellen und Spermien, die wieder aufbereitet sind, gemeinsam in ein Gefäß gibt und dann kann man beobachten, wie die sich befruchten und im Normalfall sollte es, wenn Eizellen und Spermien gesund sind, dann auch zu einer Befruchtung kommen. Wenn sich da Eizellen haben befruchten lassen, dann beobachtet man, wie sich diese Embryonen, die das dann sind, entwickeln und dann gibt es die Möglichkeit, nach einem bestimmten Zeitraum diese Embryonen dem Körper der Frau wieder einzusetzen, einen Transfer zu machen und abzuwarten, ob es dann eine Einnistung bei der Frau gibt. Die erste IVF hatten wir dann im Herbst 2018, muss das gewesen sein, also jetzt vor 1,5 Jahren. Das war sehr aufregend. Also das war im Vergleich zur Insemination für mich dann eine komplett andere Baustelle. Auf einmal musste ich mir da täglich irgendwie mehrere Spritzen geben und auch mit der Punktion, die dann stattfand, das war irgendwie, hatte auf einmal so eine ganz andere Tragweite für mich. Also in meinem Kopf waren wir jetzt so bei der wirklichen künstlichen Befruchtung angekommen und wir wussten auch, dass wir jetzt natürlich auch irgendwie so eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, dass es einfach auch mal klappen kann. Was für uns damals auch ganz spannend war, ist, dass wir einfach mal sehen wollten, was da jetzt rauskommt. Oder für uns war das so eine Blackbox. Wir wussten nicht, was da passiert eigentlich in meinem Körper drin, aber es war klar, dass es irgendwie nicht funktioniert. Und wir dachten so, in dem Moment, wo wir das Ganze dann im Labor, so in der Petrischale haben, können wir einfach mal sehen, was passiert. Ich glaube, mir wurden damals 7 Follikel entnommen, von denen 5 reif waren. Das war insofern nicht wirklich ein gutes Ergebnis, weil ich sehr hoch stimuliert wurde. Aber da ich einen sehr niedrigen AMH-Wert hatte, war das irgendwie klar, man muss mich sehr hoch stimulieren. Und es war jetzt nicht wirklich ein tolles Ergebnis. Aber immerhin, ich hatte dann 5 reife Eizellen. Ja, was jetzt folgte, war vielleicht sogar der schwierigste Punkt für mich in der Kinderwunschbehandlung, auch wenn das ein bisschen schwer ist, das glaube ich so festzumachen. Als ich am nächsten Tag nach der Punktion anrief, um nachzufragen, wie viele von den Eizellen denn jetzt befruchtet sind, bekamen wir die Nachricht, dass keine einzige der Eizellen sich hat befruchten lassen. Und das war ein unglaublicher Schock für uns. Damit hatten wir wirklich gar nicht gerechnet. Also das war für mich gar nicht im Bereich des Möglichen gewesen, dass es da zu keiner Befruchtung kommen könnte, da die Spermien ja immer komplett unauffällig sind und es jetzt auch nicht wirklich einen Anlass gab zu denken, dass mit meinen Eizellen etwas nicht stimmen könnte. Die Ärztin hat uns das nachher so erklärt, dass die Spermien nicht mal in Richtung der Eizellen geschwommen sind. Das ist wohl sehr selten. Also es gab, normalerweise docken die Spermien so an den Eizellen und dann dringt ein Spermium in die Eizelle ein. Und es gab nicht mal eine Bindung von Spermien und Eizellen bei uns. Warum das jetzt so ist, das kann einem niemand so wirklich sagen. Es kann sein, dass doch irgendwas mit den Spermien ist. Es kann sein, dass die Eizellen irgendwie zu dick sind. Oder es kann irgendwie sein, dass unsere Kombination von Eizellen und Spermien einfach so nicht funktioniert. Also es scheint irgendein Problem zu geben. Und so die Aussage der Kinderwunschärztin zu dem Zeitpunkt war, dass es kein Wunder ist, dass es bislang bei keiner der Inseminationen bei uns geklappt hat und auch bei keinem anderen Zyklus. Denn wenn das so in meiner Gebärmutter genauso aussieht, wie das jetzt in der Petrischale aussah, dann kann es gar nicht funktionieren. Für mich war das ein sehr harter Schlag zu dem Zeitpunkt, weil für mich damit klar war, dass wir auf natürlichem Wege kein Kind bekommen können. Also das war zu dem Zeitpunkt dann irgendwie so schwarz auf weiß, stand es fest. Es gibt einfach keine Möglichkeit für uns. Wenn sich nichts befruchtet von selber, dann können wir auch keine Kinder bekommen. Und das war so der Zeitpunkt, an dem so dieses Wort Unfruchtbarkeit oder so diese Idee, okay, wir sind wirklich unfruchtbar, wir können nicht auf natürlichem Wege ein Kind in die Welt setzen, in dem dieses Wort anfing, so in meinem Kopf so zu kursieren. Und es war für mich damals wirklich sehr, sehr schwer, das zu akzeptieren, dass es jetzt einfach so der Punkt ist. Und noch dazu kam natürlich die Unsicherheit und die Angst, ob das jetzt vielleicht ein generelles Problem ist, das wir niemals überwinden können. Also so die Frage, werden wir jemals Embryos haben? Und wir saßen so komplett fest, also ich war wie in so einem Loch. Ich dachte, wir kommen einfach überhaupt keinen Schritt weiter. Wir sind ja nicht mal an irgendeinem Schritt. Es kommt ja nicht mal zu irgendeiner Befruchtung und es gibt keine Erklärung. Es war wirklich ein extremer Schock damals. Und es hat mir wirklich alles, also es hat mir alles unter den Füßen weggezogen. Was die Situation damals dann komplett unerträglich machte und bei mir das Fass so zum Überlaufen brachte, war, dass ich denke, so 10 Tage, nachdem wir dieses Ergebnis hatten, also diese Nullbefruchtung, mir meine beste Studienfreundin dann freudig offenbarte, dass sie schwanger ist, im 2. Zyklus, in dem sie es versuchten. Und ja, in meinem Kopf ging damals alles drunter und drüber. Also ich trauerte so um unsere eigene Zukunft und es war alles so unsicher und es war für mich wirklich unerträglich, das zu akzeptieren, dass das bei anderen so einfach funktionieren kann. Und ich hatte so im Kopf dieses, wir sind jetzt seit 4 Jahren dabei und mir schien diese Situation damals so extrem unfair. Das ist ja ein Thema, das viele sehr beschäftigt, wie das ist, wenn Leute im Freundeskreis dann schwanger werden, wie man damit umgeht. Das ist sicher ein Thema, wo man nochmal ganz getrennt im Detail darauf eingehen kann, wo ich jetzt ewig lange darüber berichten könnte. Für mich war es leider zu dem Zeitpunkt so, dass ich damit nicht umgehen konnte. Das war sehr traurig für mich. Ich konnte mich nicht freuen für die Freundin und es hat mir wirklich komplett vor Augen geführt, wie unnormal unsere Situation ist. Und dieses Zusammentreffen von so einer ganz natürlichen Schwangerschaft und unserer Klarheit, dass es bei uns so nicht klappen wird, hat mich in ein sehr tiefes Loch damals gestürzt. Und aus diesem Loch habe ich wirklich sehr, sehr lange gebraucht, mich irgendwie wieder zu befreien. Und es hat sehr viel, also es hat sehr tiefe Wunden in mir hinterlassen, diese ganze Zeit. Es gibt einfach manchmal Momente, wo man nicht drüber steht, wo man nicht sagen kann, so, das ist jetzt einfach unser Kinderwunsch und den können wir jetzt irgendwie beiseite stellen und ich kann jetzt irgendwie andere Dinge getrennt davon betrachten, sondern der Kinderwunsch, der zieht sich irgendwie so tief durchs Leben und diese Behandlung zieht sich so tief durchs Leben, dass man sich davon gar nicht frei machen kann. Und das war in diesem Herbst 2018 so ganz krass der Fall bei uns. Ich beschloss damals, dass ich nicht lange warten will. Wir wollten unbedingt Gewissheit haben, ob es Embryonen in unserer genetischen Kombination geben kann und beschlossen deswegen recht zügig, die erste ICSI zu machen. Hier wieder ein ganz kurzer Einschub für alle, die nicht genau wissen, was eine ICSI ist. ICSI steht für intrazytoplasmische Spermieninjektion und eine ICSI-Behandlung ist eigentlich vom Ablauf identisch mit einer IVF-Behandlung, nur ist es in diesem Fall nicht so, dass Eizelle und Spermien einfach in eine Petrischale gegeben werden und sich dann selbst überlassen werden, sondern es wird bei der ICSI ein Spermium in die Eizelle injiziert, also mit so einer Kanüle oder Spritze. Die ICSI-Behandlungen, die werden oft dann gemacht, wenn die Spermienqualität irgendwie eingeschränkt ist, wenn die Spermien zum Beispiel in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind und es nicht selber schaffen, in die Eizellen einzudringen. Und dann kann man das eben durch so eine ICSI ganz leicht überwinden. Da ich bei der IVF so recht wenig Follikel produzierte, steigerten wir jetzt die Stimulation auch nochmal. Und dann ging es los mit unserer ersten ICSI. Das war jetzt meine zweite Stimulation und Punktion. Und diese zweite Stimulation war überhaupt nicht zu vergleichen mit der ersten. Ich fand es entsetzlich anstrengend. Also mir ging es so viel schlechter damals. Und ich hatte sehr starke Nebenwirkungen. Ich war sehr aufgebläht, ich war einfach müde und kaputt. Ich war wirklich extrem geschafft und hatte kaum noch Kraft. Die Punktion verlief aber auch gut und ich glaube, damals konnten 9 Follikel entnommen werden, wovon 7 reif waren. Und ja, dann stand der Moment der Wahrheit an, dann wurde eine ICSI gemacht und am nächsten Tag der erlösende Anruf, dass es tatsächlich zu einer Befruchtung gekommen ist. Also von den 7 Eizellen hatten sich, wenn ich mich recht erinnere, 2 oder 3 hatten sich befruchten lassen. Sie meinten schon im Labor, das sind jetzt auch für eine ICSI nicht wirklich tolle Ergebnisse. Nach wie vor keine Erklärung, warum eigentlich die Befruchtungsrate so schlecht ist, aber überhaupt eine Befruchtung. Das war für uns so das Etappenziel. Und das war auch alles, was wir uns vorgenommen hatten für diesen Zyklus. Und es gab dann den ersten Frischtransfer. Aber wir hatten das uns schon so gesagt, es geht uns jetzt gar nicht darum, mit einer Schwangerschaft aus diesem Versuch rauszugehen, sondern es geht wirklich nur darum zu wissen, wir können Embryonen haben. Und das hatte funktioniert. Die Enttäuschung war natürlich trotzdem extrem groß, dass dieser Transfer jetzt nicht in einer Schwangerschaft resultierte. Aber es war sowas wie ein Etappenziel. Ich brauchte danach erstmal so ein paar Wochen Zeit, um mich wieder zu fangen. Ich war einfach mit den Kräften komplett am Ende. Und dann starteten wir in unsere zweite ICSI. Ich war zwar sehr glücklich, dass in der vorangegangenen ICSI, dass wir einen Embryo hatten. Ich habe vergessen zu sagen, dass es tatsächlich von diesen ich weiß nicht mehr, 2 oder 3 befruchteten Eizellen hatten wir am Ende eine Blastozyste übrig, die es eben bis zum 5. Tag geschafft hatte. Und deswegen gab es nur einen Transfer und deswegen konnte man nichts einfrieren. Und ich sagte dann unserer Ärztin da sehr klar, dass es für mich sehr anstrengend ist, diese Stimulation, und ich doch frustriert war, dass man nichts einfrieren konnte und dass es mein großer Wunsch ist, dass wir es irgendwie schaffen, dass ich auch mal was einfrieren kann, um mir einfach Stimulation zu sparen. Und deswegen wechselten wir dann das Protokoll und ich ging auf ein langes Stimulationsprotokoll über. Für alle, die das nicht genau wissen, wie das Ganze funktioniert, es ist grundsätzlich so bei IVFs und auch bei ICSI-Behandlungen, dass man die Reifung der Eizellen anregt durch die Gabe von Hormonen. Und dann kommt der Punkt, wo man gegenkontrolliert, also gegensteuert, downreguliert, um zu verhindern, dass diese reifenden Eizellen vorzeitig springen. Und dann kann man kontrolliert zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Reifung der Eizellen soweit gut ausschaut, den Eisprung auslösen und in der Punktion, die normalerweise mit Vollnarkose abläuft, werden dann diese Eizellen entnommen dem Körper. Normalerweise, also im kurzen Protokoll, ist es so, dass man mit der Stimulation beginnt und ab einem gewissen Punkt dann die Downregulation dazu nimmt und anfängt gegenzusteuern. Beim langen Protokoll ist es jetzt anders. Beim langen Protokoll, der Name kommt davon, weil es länger dauert als das kurze Protokoll, beginnt man nun bereits im Vorzyklus mit der Downregulation. Das heißt, dass man den Zyklus der Frau in den Zustand versetzt, der ähnlich den Wechseljahren ist. Also es wird eigentlich der Zyklus erstmal komplett ausgeschaltet und flachgelegt. Und wenn das getan ist, kann man höher stimulieren und kann anders stimulieren, weil überhaupt nicht zu befürchten ist, dass es da zu irgendeinem vorzeitigen Eisprung kommen könnte. Standardmäßig, soweit ich weiß, wird erstmal das kurze Protokoll immer ausprobiert, weil es einfach kürzer und unaufwendiger ist. Aber es gibt eben Frauen, bei denen das lange Protokoll dann doch bessere Ergebnisse zeigt. Und das war in dem Fall auch bei mir so. Also wir machten in diesem Zyklus das lange Protokoll und auch mit anderen Medikamenten. Und ich kann sagen, dass es extrem gut bei mir funktioniert hat, dass ich wirklich eine sehr hohe Ausbeute hatte in dem Zyklus. Das müssen sowas an die, ich denke, so um die 15 Eizellen gewesen sein. Die ganz genaue Anzahl weiß ich jetzt nicht mehr. Das war eine sehr gute Ausbeute, aber ich muss sagen, dass die Stimulation wirklich fast unerträglich für mich war. Da ging es mir sehr übel, also mir war dann auch einfach übel ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich hatte sehr starke Schmerzen. Ich sah eigentlich aus wie im 5. Monat schwanger, musste mich dann auch krank schreiben lassen. Also ich schwor mir damals schon, dass ich nicht nochmal so hoch stimulieren kann. Aber zu dem Zeitpunkt hat es tatsächlich uns ein sehr gutes Ergebnis gebracht. Und es ließen sich dann von diesen Eizellen auch ungefähr die Hälfte befruchten. Auf jeden Fall war es so, dass wir mit 4 Blastozysten endeten. Also wir gingen aus dem Rennen mit 4 Blastozysten und eine davon bekam ich dann frisch eingesetzt und die anderen, wurden eingefroren. Damit hatten wir jetzt irgendwie so ein ganz gutes Paket an Blastozysten in petto und eben 4 Transfere, die wir durchführen konnten. Ich kann gleich sagen, dass keiner dieser Transfere positiv war. Also ich hatte immer Single-Embryo-Transfere, also es wurde immer nur ein Embryo eingesetzt. Es kam nie zu einer Schwangerschaft nach keinem der Transfere. Für alle, die es so ein bisschen genauer wissen wollen, es wurde da natürlich viel rumprobiert. Also von Anfang an, auch bei den Inseminationen, habe ich schon immer Heparin genommen, weil ich eine Blutgerinnungsstörung habe, also Faktor 5 Leiden. Das ist eine Veranlagung, dass man eine höhere Thromboseneigung hat, die dazu führen kann, dass die Einnistung gestört ist und auch mit einem erhöhten Fehlgeburtsrisiko einhergeht. Das ist aber unproblematisch, wenn man das weiß, kann man einfach blutverdünnende Spritzen nehmen und dann ist die Gefahr sozusagen gebannt. Ich nahm auch immer Cortison ein, um vorzubeugen, dass mein Körper irgendwelche Abwehrreaktionen zeigt, irgendwie das Embryo, den Embryo abstößt. Und dann natürlich immer Progesteron. Es setzte mir auf jeden Fall alles sehr zu. Also vor allem das Duphaston, das Progesteron, machte mich extrem müde. Also ich habe diese Transfere und diese Wartezeiten immer als wirklich anstrengend in Erinnerung. Es war wirklich nicht schön. Wenn man so anfängt, beim ersten Transfer dachten wir noch so, ja, es muss nicht klappen. Also wir wissen, die Wahrscheinlichkeit ist eh nicht so hoch, dass es beim ersten Mal schon klappt. So beim zweiten Transfer denkt man sich dann schon, naja, jetzt könnte es aber klappen. Einfach so statistisch gesehen wäre es jetzt schon in Ordnung. Beim dritten Transfer denkt man sich, jetzt muss es aber eigentlich auch klappen. Ich glaube, es gibt so ein bisschen diese Rechnung, dass es bei der Hälfte der Paare innerhalb der ersten drei Transfere klappt. Ja, und wenn man dann den fünften Transfer hatte und alles negativ ist und es nie eine Einnistung gab, dann ist man schon irgendwie an einem Punkt, das war irgendwie schon eine Ansage für uns. Und dann standen wir da, das war jetzt im Herbst letzten Jahres, das war im September, da hatten wir unseren letzten Transfer. Und das war klar so, es geht jetzt von vorne los. Ich muss jetzt wieder stimulieren. Ich hatte diese letzte Stimulation in furchtbarer Erinnerung. Noch dazu kam, dass jetzt die Versuche der Krankenkasse alle aufgebraucht waren. Also es war klar, dass wir jetzt auch Selbstzahler sind. Und ja, 5 negative Transfere. Irgendwie war das für uns jetzt alles schon auch eine ganz schöne Hausnummer. Und deswegen beschlossen wir dann im September, dass wir, bevor wir weitermachen, dass wir das erstmal so alles neu ordnen müssen, in unserem Kopf auch, und dass wir noch einiges an Diagnostik machen wollen, bevor es weitergeht. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die letzten 1,5 Jahre und vor allem das letzte Jahr extrem an unseren Nerven gezehrt haben. Also es war ein entsetzlich anstrengendes Jahr für uns, für mich. Dazu kam, dass ich an meiner Doktorarbeit arbeitete und ich war in der Endphase meiner Doktorarbeit und mein Arbeitsvertrag lief aus und ich wurde quasi arbeitslos, musste trotzdem weiterarbeiten und ich war insgesamt in keinem guten Zustand. Also ich war kaum in der Lage zu arbeiten, bekam kaum noch Geld. Natürlich waren die Behandlungskosten wurden immer teurer und es ging mir insgesamt wirklich sehr, sehr schlecht im letzten Jahr. Die sicher beste Entscheidung war, dass ich mir irgendwann therapeutische Hilfe gesucht habe und einfach da einen Ansprechpartner gefunden habe, wo ich auch so manche Gedanken einfach so abladen konnte. Ja, im Herbst letzten Jahres waren wir auch so an einem Punkt, wo wir anfingen zu akzeptieren oder uns so mit der Idee anzufreunden, dass es vielleicht auch einfach nicht mehr klappen wird, dass es nicht klappen kann bei uns. Wir fingen an, uns da auch sehr aktiv über Alternativwege Gedanken zu machen, über die ich sicher an einem anderen Punkt auch nochmal erzählen werde. Also wir fingen an, so für uns so Alternativwege so einzuleiten, so die Fühler auszustrecken. Und ich freundete mich eigentlich sehr mit dieser Idee an, dass ich vielleicht einfach nicht mehr schwanger werden werde.
Beim nächsten Mal werde ich euch dann von den letzten Monaten unseres Wegs erzählen. Nur um das schon mal vorwegzunehmen, wie viele von euch vielleicht auch schon selber erfahren haben, es läuft immer alles anders, als man denkt. Und immer wenn man denkt, jetzt hat es eigentlich doch gereicht und jetzt sollten mal bessere Zeiten kommen, kommt wieder was Neues auf einen zu. So, ich will jetzt nicht so negativ enden hier. Ich freue mich total, dass ihr so lange am Ball geblieben seid und euch diese lange Podcast-Folge angehört habt. Schreibt mir doch gerne, wie es euch gefallen hat. Ihr könnt mich kontaktieren unter podcastmaybebaby@gmail.com. Ihr findet mich auf Instagram unter @maybebabypodcast. Und ihr findet außerdem alle Informationen über den Podcast unter www.podcastmaybebaby.wordpress.com. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr Sterne da lasst oder eine Bewertung schreibt, damit auch andere den Podcast leichter finden können. Empfehlt ihn weiter, teilt ihn und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch.